informelle Tipps, die dann hoffentlich ein bisschen weiterbringen. Wir haben dann neben diesen allgemeinen Bemerkungen dann auch noch abgelegt zwei Klausuren. Ich fahre jetzt mal runter, wo sich das alles befindet. So, Zusatzmaterial zur Klausur. Ja, da, natürlich, dass man sich auf die Klausur vorbereitet, indem man sicherstellt, man hat das Material verstanden. Ne? Das ist klar. Und ich hoffe, dafür haben wir einiges an Material zur Verfügung gestellt. Die kurzen Fragen zur Selbstkontrolle, ja, das ist ein erster wichtiger Punkt. Ja, wenn wir da mal kurz drauf gehen, über die einzelnen Bereiche, wenn Sie sich das noch nicht angeschaut haben. Für die einzelnen Bereiche, und hier vorne ist dann aufgelistet, was denn bisher abgedeckt ist. Mengenlehre, Aussagen, Logik, Beweismethoden, Graphen und Bäume, Markov-Ketten. Da kommt jetzt in zwei Wochen hinzu die endlichen Automaten und dann kommt in der letzten Woche dann die kontextfreien Sprachen, kontextfreien Grammatiken dazu. Da finden Sie für jeden Bereich, schauen wir mal den Bereich Mengenlehre an, eine Reihe von Fragen. Und wenn Sie die durchlaufen können, ohne dass Sie jetzt irgendeine Lektüre aufmachen müssen, ohne dass Sie wirklich zu lang nachdenken müssen. Einige Fragen sind tatsächlich so, dass Sie was länger drüber brüten müssen. Wenn Sie da vernünftig durchkommen, ich denke mal, dann ist vieles, vieles richtig bei Ihnen. Ja? Wenn es aber hapert, dann wissen Sie, an der Stelle muss ich bohren. Wissen Sie, das Schwierigste an der gesamten Klausurgeschichte ist wirklich zu wissen, wo es denn knackt, wo es hapert. Ja? Wo habe ich Dinge noch nicht so richtig verstanden? Und das ist unser Versuch, auf dieses Problem einzugehen. So, das ist jetzt... das sind die kurzen Fragen. Gehen wir zurück, dann haben wir neben den kurzen Fragen die allgemeinen Hinweise zur Klausur. Und nicht, da sehen Sie dann zum Beispiel Zeitmanagement, was Sie da zu erwarten haben. Ja. Wie gesagt, wir lassen uns jetzt noch nicht terrorisieren von der Klausur, obwohl ich jetzt mitten dabei bin, den Terror bereits auszuüben. Ja. Aber damit Sie mit Zeit tatsächlich da hineinwachsen, deshalb, dass ich jetzt schon darauf eingehe. Ja, und was Sie dann hier sehen, Aussagenlogik 20-25%, Graphen und Bäume gleiches, Markov-Ketten gleiches. Und das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt an dieser Stelle aufbringe. Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass tatsächlich die Abgabezahlen für die endlichen Automaten zurückgehen. Das sind 30%. Das kann richtig, richtig wehtun. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, tatsächlich zu sagen, ich habe jetzt genug gearbeitet und ich muss mich auch um andere Dinge kümmern, müssen Sie natürlich, aber trotzdem, ja, 30%. Ja, Sie müssen ein Klausurmanagement machen, das ist klar, aber da warten noch 30% drauf, später mit den kontextfreien Grammatiken noch 5-10%. So, das ist... das sind die kurzen, das sind die allgemeinen Bemerkungen und allgemeinen Hinweise. Und dann haben wir noch die Erstklausur und die Zweitklausur abgelegt. Ja? So, für Sie, um die allgemeine Lage vielleicht schon an dieser Stelle ziemlich frühzeitig, aber Sie haben jetzt die einzelnen Veranstaltungen, die drei Veranstaltungen erlebt für sich. Sie wissen, was Sie wo Ihre Stärken, wo Ihre Schwächen liegen. Und jetzt noch mal ganz kurz taktische Fragen. Ja? Und Sie haben tatsächlich die Möglichkeit, taktisch vorzugehen, weil wir nämlich, wir haben die Erstklausuren und wir haben die Zweitklausuren. Die Erstklausuren, die sind so gelegt, dass Sie pro Woche, beginnend mit der ersten vorlesungsfreien Woche, immer am Donnerstag eine Klausur haben und der Zyklus in diesem Semester ist, Sie beginnen mit der Mathe 1, dann kommt die Dismod dran, in der Woche drauf, auch an einem Donnerstag. Und das müsste der 28. Donnerstag der 28. sein. Und dann Anfang März, denke ich mal, muss wohl Anfang März sein, ja, ist dann die PRG 1 dran. So, und wir haben uns da schon Gedanken gemacht, wie man halt in dieser Zeit, wo sie sich vorbereiten, natürlich auf die Klausur, wie wir da ein bisschen unterstützen können. Und geplant ist natürlich, dass wir in der allerletzten Vorlesung uns mit einer Klausur, einer der aktuellen Klausuren, aktuell heißt letztes Semester, letztes Jahr, beschäftigen werden. Aber dann noch ein zweiter Termin, den ich anbieten möchte, und zwar am, das ist der Montag vor der Dismut-Klausur. Ja, also das ist der Montag in der Woche der Dismut-Klausur. Und da ist meine Frage, wann, wenn Sie das jetzt schon mir sagen können, wann sollen wir uns da treffen? Also, zur Verfügung steht 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr. Montag, weit, weit weg, aber trotzdem. Wer ist für 10? Okay, wer ist für 11? Wer ist für 12? Das ist 10 Uhr. Okay, neben diesem Termin, wo wir dann halt Aufgaben der Klausur durchrechnen, ich versuche dann nochmal zu sagen, wie ich an die Aufgaben rangehen würde, ja, und Sie stellen natürlich Fragen. Und Sie passen auch auf, dass das, was ich da sage, richtig ist. Neben diesem 25.02. haben wir, wie gesagt, den letzten Donnerstag, wo wir dann Gleiches machen werden. Ja? Und es gibt dann noch in der Zwischenzeit Helpdesk-Termine. Und da sind wir im Moment dran, so etwas zu organisieren. Also für Sie wird gesorgt sein. Sie müssen nur dann halt dafür sorgen, dass das Ganze klappt. So, ich habe wieder die Hälfte meiner Informationen, die ich mitnehmen wollte, vergessen. Aber um das Ganze jetzt mal abzuschließen, wie stehen wir denn da? Wir stehen von den Punkten gut da. Die Abgabezahlen sind an sich, genauso wie das in den früheren Jahrgängen passiert, zurückgegangen. Wir sind noch deutlich über 200 Abgaben. Wir hatten einen Knick, ja, eine relativ schlecht laufende Übungsblätter in den Blättern 2, das ging über Funktionen und Mengen, in dem Blatt 4, da muss ich jetzt den Herrn Seibert anschauen. Modellierung mit KNF und DNFs. Blatt 5 und 6 lief auch nicht so hervorragend. 5 war Beweise und 6, das war Induktion. So, von da ab waren wir im Durchschnittsbereich immer über 70%. Mit der Ausnahme von Blatt 10, da sind wir auf 65% irgendwo in dem Bereich heruntergekommen. Aber sonst ist es recht vernünftig gelaufen, ja? Okay, so, das wollte ich auch noch loswerden, dass Sie so ungefähr wissen, wo Sie liegen, nicht? Und bitte, wenn Sie es einrichten können, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, tatsächlich eine Auszeit zu nehmen. So, haben wir noch Fragen zur Klausur? Ich werde natürlich später noch später heißt dann in der letzten Woche auf das Klausurthema zu sprechen kommen.
Genau, und zwar die Frage, also das ist ja jetzt für die Anmeldung der erste, also von dem ersten Termin, und wenn ich einfach am zweiten Termin schreiben möchte, meinen ersten Versuch.
Also wann schreiben Sie? Da auf dieses Thema wollte ich ja an sich eingehen. Wann schreiben Sie? Sie schreiben natürlich dann, zu dem Termin, zu dem Sie lustig sind. Und was heißt zu dem Termin, zu dem Sie lustig sind. Wenn Sie meinen, die Dismut, Naja, also ich habe da schon Nachholbedarf. Ja? Dann würden Sie sagen, ich schreibe die Mathe 1 und ich schreibe die PRG 1 und die Dismod, die nehme ich im April mit. Müssen Sie, wenn Sie jetzt Bachelor Informatik sind, müssen Sie irgendwelche Anmeldeprozeduren durchlaufen? Oh ja, Sie müssen sagen, wann Sie antreten. Ja? Und das machen Sie dann mit dem System, wie immer es heißt, QSL. Ja? Da melden Sie sich an, ne? Und Sie haben bei QSL auch die Möglichkeit, sich natürlich dann, wenn Sie sehen, hey, das, ich habe mich da frühzeitig entschlossen, ich will wieder zurückziehen. Ja? Sie haben natürlich bei QSL die Möglichkeit, zwei Wochen vor, eine Woche vor, wann? Eine Woche vor, vor Termin wieder zurückzutreten. Ne? Und Sie nehmen sich da alle Möglichkeiten. Warum ist Ihre Frage sehr, sehr gut? Sie haben die Möglichkeit, und diese Möglichkeit lassen Sie bitte nicht verstreichen, eines Freischusses. Ne? Der Freischuss gibt Ihnen die Möglichkeit zu sagen, bitteschön, ja, Klausur ist nicht gut gelaufen, aber die Klausur ist ja gar nicht passiert. Oder die Klausur hätte besser laufen können und dann nehme ich halt die Verbesserungsmöglichkeit mit. Ne? Diese Möglichkeit werden Sie verlieren, wenn Sie nicht die Erst- und nicht die Zweitklausur, wenn Sie da nicht dran teilnehmen. Ja? Aber Erst- und Zweitklausur sind gleichwertig in diesem Prinzip. Ja? Erst- und Zweitklausur sind genauso gut.
Die Erstklausur Wintersemester 2017, 18 ist dieselbe Datei wie die Zweitklausur.
Ja, gut. Ja, das ist richtig, aber die haben einen anderen Namen, weil die eine heißt Erst und die andere heißt Zweit. Ich hoffe mal, dass die beiden Klausuren tatsächlich hier, die Erstklausur WS 17-18, jetzt gucke ich mir das gerade an. Februar. Und die erste Aufgabe ist Aussagenlogik Einschränkung 1, 2, 3. Es geht um Rezepturen. So, dann schauen wir mal. Zweitklausur. 15. Februar. Ui. Also sowas machen wir nicht. Ja? Wir schreiben zu jeder Klausur einen eigenen Entwurf. Dankeschön. Ja, müssen wir ersetzen. Okay, weitere Fragen und Hinweise. Okay, dankeschön. Ja, aber wir werden dann nochmal das Klausurthema. Wir sehen die Sache jetzt wirklich relaxed, ja, aber schon mal im Hinterkopf, ja. Ich habe die Möglichkeit der Erstklausuren, ich habe die Möglichkeit der Zweitklausuren. Ich muss so langsam anfangen, mich zu entscheiden, welche Erstklausurtermine ich wahrnehme, welche Zweitklausurtermine ich wahrnehme. Und hier gibt es die Möglichkeiten, dass ich mich selbst coache, gewissermaßen für die Klausurvorbereitung. Okay, so. Wir gehen zum Vollbild und wir gehen zu den Themen. So, was haben wir gemacht? Wir haben versucht, uns klar zu werden darüber, wie man denn die Äquivalenzklassen der Verschmelzungsrelation bestimmt. Nicht? Und Situation war, da hatten wir einen endlichen Automaten gegeben, A, hier mal kreisförmig die Zustandsmenge dargestellt. Und unser Ziel ist natürlich zu sagen, wir haben hier Zustände, die sind, was das Ausgabeverhalten anbelangt, äquivalent. Nicht? Und dann soll jede solche Klasse dann halt äquivalente Zustände bezeichnen. So, und dann ist die allererste Frage, ja, wie komme ich an die Klassen ran? Die Klassen muss ich haben. Und die zweite Frage ist, wenn ich die Klassen habe, was mache ich dann? Ja, und die Frage nach dem, was mache ich dann, Die werden wir gleich sofort anfassen. So, und die Frage, wie bestimme ich denn die Klassen, hat eine einzige Idee. Und diese Idee sagt, wenn ich schon weiß, dass zwei Zustände, R und S, nicht äquivalent sind, und das war unsere Art und Weise, R und S in MI, das war unsere Art und Weise zu sagen, dass R und S nicht äquivalent sind. Wenn ich gerade taufrisch habe, die Zustände R und S voneinander trennen können, weil ich sie in das RS gelegt habe, dann kann ich Konsequenzen dieser Entscheidung oder dieser Markierung der Menge der beiden Zustände, kann ich die Konsequenzen mir anschauen, und die Konsequenzen bestehen für einen Zustand P und Q genau dann, wenn es einen Buchstaben gibt, muss denselben Buchstaben, ist völlig egal welcher, wenn es denselben Buchstaben gibt, unter dem der erste Zustand P auf das R, der zweite Zustand Q auf das S, den zweiten Zustand des Paares, geführt wird. Wenn ich dann weiß, bitteschön, ihr beiden, ich mache das mal mit Rot, ihr beiden, ihr seid nicht äquivalent, und ich habe einen solchen Übergang, dann kann ich tatsächlich sofort sagen, ihr beide seid auch nicht äquivalent. So, muss ich sowas auswendig lernen? Schauen Sie sich mal an, was man doch machen wird wollen. Jetzt komme ich zum zweiten Schritt. Wenn man schon weiß, was die Klassen sind, dann würde man sagen wollen, bitteschön, dann nehme ich doch irgendeinen Zustand irgendeiner Klasse, ich nenne diesen Zustand P, und dann habe ich natürlich da möglicherweise nicht nur einen Zustand in der Klasse, sondern zwei Zustände in der Klasse. Zweiten Zustand, das ist nicht R, sondern das ist das Q. So, und dann schaue ich mir an, unter welchem Zustand das P, unter welchem Buchstaben, unter dem Buchstaben A zum Beispiel, zu welchem Zustand läufst du denn? Naja, Buchstabe A, du läufst zu diesem. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass Sie die Situation haben, unter demselben Buchstaben geht es jetzt nach da. Stellen Sie sich mal vor, das würde passieren. Und dann frage ich Sie, wie soll ich jetzt aus dieser Zerlegung einen Automaten bauen? Wie soll das gehen? Ich muss doch sagen, bitteschön, für alle Zustände in einer Klasse ist das Verhalten dasselbe. Ja, und insbesondere sollte das bedeuten, für alle Zustände dieser einen Klasse, das Verhalten dasselbe, marschiere ich in die völlig identische Nachfolgeklasse. Und hier ist das nicht der Fall. So, und jetzt schreiben wir uns mal auf, was das bedeutet. Das bedeutet, diese Situation, was bedeutet das? Das bedeutet, hier ist das S und dort ist das R. Das bedeutet nichts anderes. R und S liegen in verschiedenen Klassen. Gescheckt? So, und was habe ich noch? Ich weiß, dass wenn ich mir das P vornehme, dann komme ich zum R. Und wenn ich mir das Q vornehme, selber Buchstabe, dann komme ich zum S. So, und dann haben wir ein richtiges Problem, weil tatsächlich, ja, wir nicht in derselben Klasse landen, heißt, daraus folgt natürlich, dass das Delta PA, sorry, dass das P und das Q nicht äquivalent sind. Und warum ist das so? Nehmen Sie mal an, hier haben wir den Zeugen B. Der Zeuge W trennt das R von dem S. Für den Zeugen W möge zum Beispiel gelten, dass das R akzeptiert. Mit dem Zeugen W möge gelten, dass von S beginnend das S verwirft. So, und wie kann ich dann die beiden trennen? mit dem Zeugen. Zuerst einmal laufe ich von dem P und dem Q zu dem R bzw. zu dem S und dann nehme ich den Zeugen, der die Zustände R und S trägt. Das ist, was man verstanden haben muss. Ja? Wenn unser Prozess aus unserer bisherigen Kenntnis der Äquivalenzklassen, einen Automaten zu bauen, wenn dieser Prozess scheitert, ja, dann müssen wir weiter die Äquivalenzklassen zerlegen. Dann haben wir noch nicht wirklich die finalen Klassen gefunden. Nicht? Und genau das ist, was an dieser Stelle passiert. Mehr nicht, genau das. Ja? Wir versuchen, die Äquivalenzklassen zu bestimmen und wir können sagen, wir sind fertig, genau dann, wenn wir aus den Klassen, so wie sie sich momentan darstellen, einen Automaten bauen können. Ist das nicht der Fall, wird weiter zerlegt. Ist ganz einfach. Okay, so, bedeutet der Äquivalenzklassenautomat. Jetzt wird die Frage angesprochen, wir haben die Klassen, wie komme ich jetzt von den Klassen zu dem Äquivalenzklassenautomaten? Ja, und was wir dann im Wesentlichen haben, ist dann hoffentlich, und ich schreibe das mal hier an, weil es ist eine ganz einfache Geschichte, die durch den Formalismus allerhöchstens ein bisschen verkompliziert wird. Also, unser unser Ziel ist der Äquivalenzklassenautomat. Und dazu schauen wir uns wieder die Situation an, aber nicht eine solch kranke Situation, sondern die Situation an, dass wir tatsächlich fertig sind. Das heißt, wir haben wieder das Q und wir haben schön zerlegt. Ja, und dann haben wir hier allerdings jetzt eine weitere Klasse einziehen müssen. Und dann ist jetzt hier eine finale Klasse. So, und wenn ich jetzt hier irgendwelche zwei Zustände habe, dann gilt die Situation, komme ich vom ersten und laufe dann in diese Klasse mit dem Buchstaben A. Dann werde ich für jeden anderen mit dem Buchstaben A in dieselbe Klasse laufen. Und dann frage ich Sie, wie sollten wir jetzt den Äquivalenzklassenautomaten definieren? Das ist doch völlig klar, oder? Da würden wir sagen, bitteschön, für jede Klasse ziehen wir auf einen einzigen Zustand, einen neuen Zustand zusammen. So, dann haben wir diese Situation. So. Was wir sagen würden ist, du bist jetzt eine Klasse, du bist für uns ein Zustand. Obwohl da verschiedene Zustände hier, die Zustände 1, diese beiden Zustände enthalten sind. Du bist für uns jetzt ein Zustand, wir ziehen dich auf einen Zustand zusammen, wir verschmelzen die Klasse und sagen, du gehst hier, du Klasse, gehst mit dem Buchstaben A zu dieser Klasse. So, und um das sagen zu können, müsste man dann definieren, hier ist jetzt der Äquivalenzklassenautomat A' dargestellt. Um das sagen zu können, würden wir hier andeuten, das ist der Zustand, wie haben wir den genannt, zum Beispiel Q. So, und das Q, das haben wir auf das S laufen lassen. Dann würden wir doch hier sagen, bitteschön, Nummer 1, was sind die, laufen wir jetzt mal hier lang, was ist denn überhaupt die Klasse von Zuständen, die äquivalent zum P ist? Naja, das ist die Menge der Zustände, die äquivalent zum P ist. Ja, ist gar nichts Neues beschrieben, ist im Wesentlichen nur gesagt, bitteschön, wenn man da eckige Klammern um einen Zustand schreibt, dann bedeutet das, wir reden von der Äquivalenzklasse. Ja? Mehr ist da nicht gesagt. So, und dann ist die Frage, wir gehen jetzt und behandeln das Thema des Äquivalenzklassenautomaten. Dann ist die Frage, bitteschön, was sollen die Zustände sein? Das sind die Äquivalenzklassen. Ne? Und bitteschön, die Zustandsmenge von dem Äquivalenzklassenautomat, das sind die Klassen. So, Anfangszustand, oh, das ist kompliziert. Beziehungsweise haben wir da irgendeine Wahl. Das müsste doch wohl die Klasse sein, die Äquivalenzklasse von dem Anfangszustand. Also, wenn wir jetzt hier irgendwo den Anfangszustand haben, wir befinden uns hier im Automaten A. Wenn dort der Anfangszustand ist, dann ist natürlich an dieser Stelle die Anfangsklasse gewissermaßen des Äquivalenzklassenautomaten anzusiedeln. Und wie sagen wir das? Wir sagen, das Q0', also der Anfangszustand des Äquivalenzklassenautomaten, das ist die Klasse vom Q0. Das ist zwar ziemlich abstrakt, aber bitteschön, wir schauen uns die Klasse des Anfangszustands an und verschmelzen die zu einem einzigen Zustand. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen, was ist denn jetzt mit den akzeptierenden Zuständen? Alte akzeptierende Zustände. Wenn ich jetzt hier einen Zustand habe mit Heiligenschein und ich hätte hier in derselben Klasse einen Zustand ohne Heiligenschein will akzeptieren, ohne nicht. Kann das passieren? Das ist Genickschuss, das ist aus. Kann das passieren? Das wird durch ein leeren Wort getrennt, das kann nicht passieren. Das heißt, hat irgendjemand einen Heiligenschein? Hat jeder einen Heiligenschein? Hat irgendjemand keinen Heiligenschein? Hat jeder keinen Heiligenschein? Und das bedeutet, oh toll, die akzeptierenden Zustände, das sind die akzeptierenden Klassen. Weil jede Klasse ist entweder völlig unisono akzeptierend oder unisono verwerfend. Wir schauen uns alle akzeptierenden Zustände an, nehmen deren Klasse und fertig. Das Bild, was Sie vor Augen haben, Sie kollabieren die einzelnen Klassen. Und wir schreiben dann auf, was denn der Äquivalenzklassenautomat tut. So, jetzt wird es aber interessant. Was sollte sein die neue Klasse, wenn wir in der Klasse von P sind und den Buchstaben A lesen? Jetzt geht's zum entscheidenden Teil. Also, wir haben jetzt hier den Zustand P. Irgendwo hatten wir uns überlegt, also der Zustand P, der geht zum Zustand R. So, und dann haben wir uns überlegt, bitteschön, was hier passiert, wenn ein anderer Zustand der Klasse unter A in eine andere Zielklasse wandert. Bitteschön, jeder andere A-Übergang von dieser Ausgangsklasse landet in derselben Zielklasse. Das haben wir uns überlegt. Also es sieht dann so aus. Und jetzt ist die Frage, bitteschön, das ist das P. Was sollte sein, Delta, Strich, wir reden über den Äquivalenzklassenautomaten, von der Klasse von P, wir reden hier von diesem Konstrukt, von der Klasse von P, wenn ich das A lese. Was sollte das sein? So, ich sollte hier nicht vergessen, dass wir an die Klassen den Automaten dran schreiben, von dem die Klasse kommt. Wissen Sie, und da gibt es jetzt wirklich auf den ersten Blick, sagt einem das Herz in die Hose, weil, das ist die Klasse. Wenn ich von dem P ausgehe, sollte man sagen, das ist die Klasse von R. Aber, dieses Q, das liegt ja in derselben Klasse. Und es könnte ja sein, dass man, um Gottes Willen, ich muss da Konsistenz haben, könnte ja sein, dass ich einen anderen Vertreter dieser Klasse nehme, nämlich den Vertreter Q. Und dann möchte ich natürlich haben, dass ich da keine Inkonsistenzen bekomme. Ein endlicher Automat muss wissen, Zustand, Buchstabe, dann geht's dahin. Aber hier kommt noch S raus. Und dann sagen Sie, Ja, passiert nichts. Weil wir haben ja die ganze Zeit darauf geachtet, dass diese zentrale Eigenschaft besteht. Wir waren vorsichtig, kann nichts passieren. Ne? Das ist die Idee dieser gesamten Konstruktion. Okay. Also, was wir dann sagen, ne, das ist völlig klar, das ist, was ist das R? Das R ist der Übergang in dem alten Automaten Delta, der Zustand Delta PA. Ne? Und das machen wir so, wie uns unsere Intuition das sagt. So, der Minimierungsalgorithmus auf einen Blick. Bei der ganzen Diskussion haben wir eine Situation bisher gar nicht betrachtet, nämlich Zustände, die man gar nicht erreichen kann. Ein Automat, der kann ziemlich blöd agieren. Der kann blöd entworfen sein, blöd in dem Sinne, dass ich Zustände habe, da komme ich gar nicht ran, wenn ich vom Anfangszustand ausgehe. Also, überflüssig weg. Wenn ich einen Zustand habe, den ich nicht erreichen kann, dann ist dieser Zustand ja, überflüssig. Also fliegt er. Er wird entfernt. So, und dann ist im zweiten Schritt, da kommt dann wieder diese Idee zum Tragen, dass wir versuchen, die Äquivalenzklassen zu bestimmen. Ist jetzt ne, ein Algorithmus für alles, den ich versuche zu beschreiben. Und in diesem einen Algorithmus für alles reden wir zuerst darüber, bitteschön, was ist denn, wie machen wir denn die Bestimmung der Äquivalenzklassen? Und dann nehmen wir die MI-Markierung, wenn wir bereits wissen, dass wir diese Zustände A wird gelesen in P, das wäre das R gewesen, A wird gelesen in Q, das wäre das S gewesen. Wenn R, S in MI liegt, bitteschön, dann kannst du natürlich auch das P und das Q voneinander trennen. Ja? Einfach deswegen, wenn sie vorher äquivalent waren, dann haben wir bei unserem Ansatz, aus den Klassen einen Automaten zu bauen, ein richtig dickes, fettes Problem. Und dieses Problem lösen wir auf, indem wir sagen, ihr gehört ja gar nicht in dieselbe Klasse. Nicht? Und das war der erste Algorithmus. Und dann würden wir sagen, diese Menge M, das ist also alle Paare jetzt drin, die irgendwann mal getrennt wurden. So. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Wir kennen die Äquivalenzklassen. Und jetzt wird gesagt, wie der Äquivalenzklassenautomat ausschaut. So, und wie schaut der aus? Der sagt, bitteschön, meine Zustände sind die Klassen. Aber wie sieht denn die Klasse aus? Wie sieht denn die Klasse von dem Q aus? Wir haben immer schön gesagt, bitteschön, Paare, Paar R, S markieren wir mit MI genau dann, wenn das R mit dem S nicht äquivalent ist. Wir sind ja nur negativ vorgegangen. Was? Jetzt müssen wir doch mal positiv sagen. Wann seid ihr denn äquivalent R und S? Tja, wenn wir euch nicht als inäquivalent nachgewiesen haben, dann seid ihr wohl äquivalent. Also sagen wir hier, bitteschön, alle Zustände äquivalent zu Q sind genau die Zustände P, für die wir haben nicht nachweisen können, dass sie inäquivalent sind. Zum Q. So, und dann ist zu sagen, was ist der Anfangszustand? Das ist die Klasse des Anfangszustandes. Was sind die akzeptierenden Klassen? Bitteschön, das ist vollkommen klar. Wenn ein Zustand akzeptierend ist, dann ist die Klasse des Zustands akzeptierend. Und wie sieht das Programm aus? Naja, da sollten wir einfach sagen, bitteschön, das ist die Klasse des Übergangs. Weil da haben wir uns ja jetzt wirklich Gedanken drüber gemacht. Das ist die Klasse des A-Übergangs von Q. Das ist die Klasse des A-Übergangs von Q. Das Bild, was Sie haben, ist hier, ne, dass Sie sagen, ich habe jetzt diese Klassen und puff, jetzt habe ich hier einen Zustand und der geht unter A in eine andere Klasse. Tja, dann wird diese Klasse als Ausgangsklasse diese Klasse als Endklasse haben unter diesem Buchstaben und gut ist. Ja, mehr wird da nicht gesagt. Das ist der gesamte Minimierungsalgorithmus. Mehr passiert da nicht. So, und jetzt machen wir erst nochmal einen kleinen Perspektivwechsel, aber wir haben das schon durchgesprochen und dann geht es um Beispiele. So, kleiner Perspektivwechsel. Was genau passiert denn eigentlich in unserem Algorithmus? Und dazu schaue ich mir an, diese Äquivalenzrelation, das ist die Verschmelzungsrelation gewissermaßen. Denn da wird gesagt, bitteschön, für alle Wörter, ich rede von der Äquivalenz von P und Q, aber hier bezüglich einem I, das ist neu. Aber das I wollen wir jetzt erstmal nicht beachten. Ja? Also wenn wir das I nicht beachten, dann haben wir genau dieselbe Situation wie bei der Verschmelzungsrelation. Wir beachten auch diesen Teil nicht. Dann würde für alle Wörter W gelten, akzeptiert der eine, sprich B, dann muss auch der andere akzeptieren. Verwirft der eine, sprich B, dann muss auch der andere verwirft der eine, sprich P, dann muss auch der andere, sprich Q, verwerfen. So, aber jetzt kommt das I rein und das I sagt, bitteschön, nicht für alle Wörter, sondern was wir machen, die Klassen der Verschmelzungsrelation, was wir wirklich tun, wir berechnen die Klassen der Verschmelzungsrelation vorsichtig. Erst einmal sagen wir, ihr seid äquivalent, wenn ihr alle Wörter der Länge 0 überlebt. Wörter der Länge 0, leere Worte. Ihr bleibt äquivalent, wenn ihr alle Wörter der Länge 0 und der Länge 1 überlebt. Und ihr bleibt äquivalent für alle Wörter der Länge höchstens i, wenn ihr keinen Zeugen habt, der Länge höchstens i, der euch voneinander trennt. Das ist, was wir machen. Was man nämlich mit vollständiger Induktion zeigen kann, wenn wir in der Mitte des Algorithmus sind und wir haben tatsächlich ein paar PQ nicht markiert, dann ist das genau dann der Fall, wenn in dieser Verschmelzungsrelation nur für Wörter der Länge höchstens i Äquivalenz besteht. Ja, es ist nur, dass wir jetzt eine andere Perspektive haben, dass man mit der Durchführung der Minimierung entsprechend schnell vorgehen kann. Sie finden auf dieser Folie ein Argument dafür, das ist an sich nicht weiter, möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr genau anschauen. Aber jetzt greife ich nochmal auf, und das gehört alles zu dieser neuen Perspektive dazu, greife ich nochmal auf, was wir die ganze Zeit versucht haben. Wir haben im Wesentlichen gesagt, bitteschön, unser Minimierungsalgorithmus versucht zu jedem Zeitpunkt i, aus den Klassen, die er bisher hat, einen Automaten zu bauen. Und dieser Ansatz scheitert, wenn er eine Klasse hat und zwei Zustände in dieser einen Klasse, der erste Zustand unter einem Buchstaben A geht in die Klasse 1, der zweite Zustand in derselben Klasse geht in die Klasse 2. Genau dann scheitert dieser Versuch, wenn vermeintlich äquivalente Zustände keine äquivalenten Nachfolger besitzen. Dann geht das in die Hose. Und dann sagen wir, bitte schön trennen. Ja, aber was passiert denn da? P und Q sind dann nicht mehr äquivalent bezüglich I plus 1. Weil wir brauchen jetzt noch den Buchstaben A zum Trennen. Nicht? Und das genau wird hier notiert. P und Q gehört zur Menge MI plus 1. Das ist genau das, was wir machen. In anderen Worten, P und Q sind nicht äquivalent bezüglich I plus 1. Nicht I, sondern I plus 1. So, und das, wenn man jetzt diese Interpretation hat, ja, dann was wir tun, ist, wir fangen an mit der allerersten Äquivalenzrelation oder Approximation der Verschmelzungsrelation, und das ist die Verschmelzungsrelation oben 0. Da wird im Wesentlichen nur gesagt, ja, bitteschön, ihr müsst das leere Wort völlig gleich behandeln. So, und Wir beginnen mit der Berechnung. Der Klasse zu 0. Danach bestimme die Klasse von 1. Bis es nicht mehr weitergeht. Wie viele Iterationen haben wir denn dann? Wenn wir eine Klasse zerlegen, dann gibt es eine neue Iteration. Haben wir keine Klasse zerlegen können, sind wir fertig. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine neue Iteration fahren, haben wir tatsächlich eine Klasse mehr gefunden. Wie viele Klassen? 2 Klassen. Ja, nämlich, wenn wir hier über die Äquivalenzrelation zu 0 reden, dann haben wir die Klasse der akzeptierenden Zustände und wir haben die Klasse der verwerfenden Zustände. 2 Klassen. So, und dann kriegen wir, wenn wir hier zu der Äquivalenzklasse 1 übergehen, möglicherweise 4 Klassen oder aber 3 Klassen, auf jeden Fall eine Klasse mehr. Es könnte sein, dass wir beide Klassen zerlegen müssen, oder es könnte sein, dass es nur möglich ist, eine dieser beiden Klassen zu zerlegen, dann wären wir von 2 auf 3 gekommen. Aber wir kriegen eine Klasse mehr. So, wie viele Iterationen? Maximal so viele, wie es Zustände hat. Dann sind wir fertig. So, unser Algorithmus führt höchstens Q-1 Iterationen aus. Vorsichtig, weil wir ja schon mit 2 Klassen beginnen und mit Q-Klassen am Ende dastehen, ne? Haben wir maximal Q-1 Iterationen. Frage ist, wie schnell sind wir? Haben wir eine wirkliche Gurke hier erfunden? Oder ist das sogar ein ganz schön schneller Algorithmus? Ja? Also so viele Iterationen, und das ist nicht die Welt. Und da müssen wir uns fragen, wie viele Schritte braucht man denn pro Iteration? Das machen wir jetzt nicht. Wenn man da sehr sorgfältig arbeitet, dann sieht man, dass man da nochmal einen Faktor Q bekommt. Das heißt, letztlich sind wir, wenn wir mal das Alphabet vernachlässigen, bei einem quadratischen Algorithmus. Das ist jetzt nicht wirklich Weltmeisterniveau, aber wir haben einen relativ schnellen Algorithmus erfunden. Quadratische Laufzeit, geht es noch schneller? Es geht noch schneller, aber das werden wir hier in der Dismut nicht machen. Ja, und diese neue Perspektive, ich hoffe mal, dass das auch wirklich, es ist intuitiv. Ne? Ich versuche aus den Klassen, so wie sie sich momentan darstellen, einen Automaten zu bauen. Und wenn das scheitert, bedeutet das, ich muss eine Klasse in mindestens zwei Klassen zerlegen. Ja? In mindestens 2 Klassen. Was ich hier erzählt habe, ist natürlich kakulos gewesen. Wie viele Klassen habe ich hier? 2. Wie viele Klassen könnte ich denn maximal haben in dem Sigma oben 1? Ich könnte maximal für den ersten Buchstaben 2 weitere bekommen. Jede Klasse wird von dem ersten Buchstaben aufgeteilt. Aber dann habe ich ja noch weitere Buchstaben. Ja? Und diese weiteren Buchstaben könnten dann dazu führen, dass man halt noch weitere Zerlegungen bekommt. Aber was für uns wichtig ist, in jeder Iteration bekommen wir mindestens eine neue Klasse dazu. Was wir mitnehmen, der Algorithmus ist effizient und benötigt quadratische Anzahl. Ja? Das wäre schöner, wenn es schneller ging, aber das ist die Situation. So, aber jetzt, bitteschön, kommen wir zu den Beispielen. So, woran wir uns erinnern, das ist unser Paradigma. Wir haben bisher zwei Zustände, P und Q, nicht trennen können. Und dann sind wir hoffnungsfroh, Mensch, das könnte sein, dass wir da einen Automaten rausbauen können. Nehmen einen Buchstaben A und finden, das geht nicht, ja? Das führt in verschiedene Zustände, verschiedene Klassen. dann müsst ihr getrennt werden. So, also, nicht? Das ist nochmal diese zentrale Idee wiederholt, ja, die es uns erlaubt, die Äquivalenzklassen zu bestimmen. So, hier ist der Automat. Ein Riesenviech, 6 Zustände. Naja, brauchen wir die alle oder nicht? So, was Sie hier sehen, das ist ein Treppendiagramm. Und da sehen Sie, dass man die verschiedenen Zustände auf der als Zeilen aufgetragen haben. Der Zustand Epsilon fehlt. Dass wir die verschiedenen Zustände als Spalten aufgetragen haben, BB fehlt. So, jetzt können Sie zuerst mal fragen, ja, und dann sehen Sie, dass diese Treppenstufen, die sind ja gar nicht auf eine merkwürdige Art gebaut sind, ja, da habe ich also eine erste Stufe gewissermaßen hier oben links und dann geht es halt weiter. Warum dieses Treppendiagramm? Jedes Paar hat genau eine Position. Greifen wir mal ein Paar raus, ja, ein Paar A2 Doppel B. Wo ist A2 Doppel B? Da. Da gibt es eine Möglichkeit, A2 Doppel B einzutragen. Ich könnte hier nochmal versuchen, nee, aber das Doppel B taucht ja gar nicht auf. Ja? Also das ist so geschneidert, dieses Treppendiagramm, dass das jedes Paar, was auftreten kann, genau eine Position hat, wo es sitzen kann. So, jetzt müssen wir was machen? Wir müssen zuerst mal sagen, den Algorithmus starten. Unser Ziel ist, wir müssen die Äquivalenzklassen bestimmen. Und das, das Starten des Algorithmus bedeutet M0. In M0 liegen alle Paare, wo ein Zustand akzeptierend, und hier haben wir Gott sei Dank nur einen Zustand, Doppel B, und der zweite Zustand verwerfend ist. Das heißt, was wir an dieser Stelle tatsächlich sofort finden, und ich würde das empfehlen, wenn Sie versuchen, bei der Ausführung des Algorithmus ähnlich vorzugehen, ich schreibe nochmal schnell den Automaten an, da haben wir die Zustände A1, A2, B1, B2 und Doppel B. So, und dann geht es halt A2 unter A und B so vor, unter A und B verhalten sich dann A1 und A2 entsprechend. So, und dann habe ich das klein b, das geht dann zum Doppel-B, und was ist mit dem A? Das A geht zurück, und zwar eine Situation, die gewissermaßen in der unteren Zeile gespiegelt wird. So, und dann bleiben wir unter A und B, wo wir sind. So, was wir jetzt gemacht haben, ist im Wesentlichen zu sagen, wir haben noch gar nichts gemacht, aber jetzt kommt es, wir tragen jetzt ein, Doppel-B, du bist nicht äquivalent zu Epsilon, A1, A2, B1 und B2. Mhm. Wir haben zwei Klassen. Wo sind sie denn? Erste Klasse, eine ganz, ganz kleine, der einzige akzeptierende Zustand. Zweite Klasse, der Rest. Was haben wir bisher gemacht? So, und jetzt wird gesagt, bitteschön, wie ist denn das nochmal mit dieser, mit dem Prozess, neue inäquivalente Paare zu bekommen? Da hatten wir uns überlegt, bitteschön, wenn es denn so ist, dass ich mit einem Buchstaben A aus dem P und auch aus dem Q Zustände bekomme, R, S, mit der Eigenschaft, dass die inäquivalent sind. Und wenn ich weiß, dass P und Q nicht schon markiert sind, dann bitteschön markierst du P und Q. Also, Das würde dann bedeuten MI plus 1. Ein Schritt mehr. So, der nächste Schritt ist zu sagen, ja gut, welche Paare habe ich denn überhaupt in dem M0? In dem M0 hatte ich die Paare irgendetwas Doppel B. Das waren alle Paare in dem M0. Das war irgendein Zustand, ob er nun Epsilon, A1, B1, B2, A2 war und dann halt der akzeptierende Zustand Doppel B. So, und jetzt muss ich mir überlegen, was ist die Konsequenz für mich? Du wärst dann Doppel B. Und wer bist du? Ja, das weiß ich nicht. Ne, weil das könnten viele sein. Das könnte halt das Epsilon, das A1, A2, das B1, B2 sein. Aber ich weiß, bitteschön, wenn ich jetzt P und Q trennen will, einer der beiden muss das Doppel-B erreichen. Wer erreicht denn das Doppel-B? Oder die andere hier, wer erreicht denn das Doppel-B? Naja, wer das Doppel-B erreicht, ist B1 und B2. Und zwar unter welchem Buchstaben? Beide unter dem Buchstaben B. Die anderen Zustände, A1, A2, Epsilon, unter B erreichen halt das Doppel-B nicht. Heißt, machen wir das mal rot, das ist unsere erste Trennung gewesen. Und jetzt würden wir sagen, bitteschön, es geht doch darum, dass wir einerseits zeigen, dass wir dieses Doppel-B erreichen mit dem ersten Zustand, dem Zustand P, und mit dem zweiten Zustand nicht. Dann können wir den zweiten von dem ersten trennen. Naja, und dazu gehören dann all die. Das ist diese, ja, das ist der Ansatz, der sagen würde, lass mich sofort versuchen. Vielleicht bin ich schon optimal mit zwei Zuständen. Erster Zustand und dann dieses Riesenviech. Zweiter Zustand. Und dann sehen Sie, unter B marschiere ich ja zum Doppel-B. Unter B zum Doppel-B. Prima. Unter B nicht zum Doppel-B. Da bleibe ich in der Klasse. Ich habe einen Widerspruch und den Widerspruch löse ich auf. So, und jetzt haben wir gerade gesagt, bitteschön, das M1, das muss von der Form sein, irgendwas. So, und dann ist dieses irgendwas, es muss ja das Doppel-B erreichen von der Form B1. Und dann vereinigt mit irgendwas von der Form B2. Ja, und jetzt sehen Sie, irgendwas, Epsilon A1 A2, wird von B1 getrennt. Von B2 wird ebenfalls irgendwas Epsilon A1 A2 getrennt. Ja, ich fülle jetzt einfach hübsch nacheinander diese Tabelle aus. So, und was ist jetzt der Status? Der Status ist das. So, und jetzt würde man natürlich sagen, wer ist denn frisch markiert? Frisch markiert, bitteschön, du, das ist jetzt kein Anfangszustand, und du. Ihr beiden seid frisch markiert. So, wer erreicht euch denn? Na, das Doppel-B, das sagt sowieso, lass mich allein. Ich bin in meiner eigenen Klasse, bei mir passiert nichts mehr. Ich bin ich und bitteschön. Du wirst bei mir nichts sparen können. Naja, das A2 erreicht. Frisch getrennten Zustand. Das A1 erreicht einen frisch getrennten Zustand. Das Epsilon nicht. Zum Beispiel erreichen wir unter B das B2, unter B mit dem A1 erreichen wir das B1. Wir erreichen diese Klasse, ja, von außen. Unter demselben B bleiben wir aber hier hängen, ja, weil wir in der Klasse bleiben. Das heißt, wenn wir jetzt an dieser Stelle sagen würden, wir sind fertig, kein Problem, wir sind fertig, seid simpel nicht. Weil unter B wird uns gesagt, bitteschön, du Klasse, du willst einerseits hierhin und dann willst du von Epsilon ausgehend in dieselbe Klasse hineingehen. Das geht nicht. Ups. Also, wir müssen trennen. Und was bedeutet das? Epsilon und A1 sind zu trennen und Epsilon und A2 sind zu trennen. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen hier oben M2 notieren. Epsilon und A1, Epsilon und A2. Ja, und jetzt sehen wir, wie sieht die Situation aus? Er sagt, nö, ich bin ich. Ich dulde niemanden anders. Die beiden Kollegen sagen, ja, kein Problem. Wir schaffen es. Wir haben gleiches Verhalten. Ihr könnt uns in einen Topf werfen. B1, B2, gleichen Topf. Und Doppel-B, bitteschön, ne, hat einen eigenen Kopf. So, und jetzt ist die Frage, können wir daraus einen Automaten bauen? Und was für einen prima Automaten wir bauen können, schauen Sie mal. Dieser Automat sagt, Klasse von Epsilon. Und dann nehmen wir die Klasse von A1, wir nehmen die Klasse von A2 und wir nehmen die Klasse von BB. Und sagen, wenn ich A oder B lese, dann geht es von der Klasse von Epsilon in die Klasse von A1. Tut es. Wenn ich ein A lese, dann sagt diese Klasse, oh, ich bleibe, wo ich bin. Oh, ich aber auch. Ja, dann bleibst du unter dem A, wo du bist. Und unter B wird gesagt, nö, ich möchte zur Nachbarklasse nach rechts. Ja, ich aber auch. Unisono. A2. Wieso habe ich A2? Das müsste B2 sein. B2, was passiert hier? Da wird gesagt, bitteschön, unter A gehe ich nach links. Ja, ich aber auch, Gott sei Dank, unisono. Und was passiert unter B? Da geht es in Doppel-B. Und was sagt Doppel-B? Tja, ich bin akzeptierend Nummer 1 und bitteschön, unter A und B bleibe ich. Unser Versuch, aus den Klassen einen Automaten zu bauen, ist erfolgreich und deswegen M3 gleich 0 und fertig. Ja, und dann auf der nächsten Folie werden Sie dann sehen, wie der Äquivalenzklassenautomat ausschaut. Das ist genau derselbe, den wir hier haben. Ich fahre das nochmal ein bisschen runter, ja. Tja, das ist der Äquivalenzklassenautomat. Was interessant ist in dieser Situation, der Ausgangsautomat, was haben wir gemacht? Wir haben diese beiden Zustände zum Beispiel komprimiert, verschmolzen zu einem Zustand. Ja? Aber schauen Sie mal, unter dem Buchstaben A läuft das A1 zu sich selbst, läuft das A2 zu sich selbst. Die haben also unterschiedliche A-Nachfolger. Die haben aber auch unterschiedliche B-Nachfolger. Aber die sind trotzdem äquivalent, weil nämlich ihre B-Nachfolger äquivalent sind. Ja? Das ist eine Situation, die man halt berücksichtigen muss. Genügt es nur Zustände mit identischen Nachfolgezuständen zu verschmelzen? Nein, nein und nein. Weil dann hätten wir nicht die Erlaubnis bekommen, A1 und A2 zu verschmelzen. Die sind aber äquivalent. So, erstes Beispiel. Nicht, wir haben die Tabelle gefüllt, naja, indem wir gesagt haben, im Wesentlichen, ja, immer schön orientieren an den gerade Fisch, kein Fleisch, immer orientieren an den frisch getrennten Zuständen, ja. So, und jetzt ein ganz anderes Problem, ein erstes Editierproblem, Editorproblem. Und in diesem Editorproblem soll festgestellt werden, ob ein Wort auf einem Suffix AB endet. Naja, und muss man natürlich erstmal einen Automaten überlegen, der dieses Editierproblem, dieses Suffixproblem löst. Und der Automat ist, ehrlich gesagt, naja, der ist grundsolide halt, aber nicht besonders clever. Was er sagt, ich möchte die beiden zuletzt gesehenen Buchstaben in Erinnerung behalten. Ja? Die kommen ins Köpfchen, in den Zustand. So, und das bedeutet, die beiden zuletzt gelesenen Buchstaben könnten sein, Doppel-A, A-B, B-A, Doppel-B. Ich möchte aber natürlich auch anfangen von der Situation, dass ich gar nichts gesehen habe, Epsilon, beziehungsweise, dass ich nur einen einzigen Buchstaben, sei es A oder sei es B, gelesen habe. Startzustand ist das Epsilon, ich habe noch nichts gelesen. Und der akzeptierende Zustand, wir reden ja davon, den Suffix AB zu haben, das wäre dann der Zustand AB. Die beiden letzten Buchstaben sind AB und deshalb soll akzeptiert werden. So, welche Zustandsübergänge? Na, dieses Riesenviech kommt da raus. Ja? Exemplarisch, gucken wir uns mal an. BA. Die Philosophie des Automaten ist, ich möchte mich erinnern an die beiden letzten Zustände. Wenn ich jetzt ein B lese, sind die beiden letzten, nicht die beiden letzten Zustände, ich möchte mich erinnern an die beiden letzten Buchstaben. Wenn ich jetzt in BA einem B lese, dann sind die beiden letzten Buchstaben AB. Oh, ja, ich habe einen Suffix. Wenn ich aber jetzt in BA bin, und ich lese ein A, was sind die beiden letzten Zustände, die beiden letzten Buchstaben. In BA, wenn ich ein A lese, sind die beiden letzten Buchstaben Doppel-A. Aha. Ja? Und nach diesem Schema wird der Automat gebaut. So, stolze 7 Zustände. Ich verspreche Ihnen, am Ende stehen da noch 3 mickrige Zustände. Völlig überdimensionierter Automat. Ja, aber er funktioniert. Aber er ist dick und fett und nicht durchtrainiert. Ja? So, dann trainieren wir ihn mal durch. Das allererste, was wir machen, ist, wir stellen fest, bitteschön, mein lieber Freund, wo sind die akzeptierenden Zustände? Ich bin AB, ich bin der Einzige. Ja, dann werden wir dich doch mal trennen vom Rest. Nicht? Und das heißt, Rest Epsilon A, B, Doppel A, B, A, Doppel B. Das ist M0. Nicht? Und das sieht dann so aus, dass ich halt für das AB, für den akzeptierenden Zustand, halt eintrage, was in der AB-Zeile steht und was in der AB-Spalte steht. Nicht? So, was haben wir gelernt? Na, nicht sehr viel, aber das AB, das spielt eine Einzelrolle. Und was wir finden müssen, das ist die Zerlegung der 5 restlichen Zustände. Wie sieht das M1 aus? So, wenn wir diese Frage klären wollen, dann müssen wir uns überlegen, nicht? Und das ist immer wieder diese Fragestellung, bitteschön, wenn wir gerade was frisch getrennt haben, dann wollen wir im neuen Schritt davon profitieren. Was haben wir gerade frisch getrennt? Wir haben das AB frisch getrennt von den anderen. Okay. Wer erreicht das AB? Das AB wird erreicht, und das ist schon mal schön, nur unter dem Buchstaben B. Von A, Doppel-A und BA. So, und dann können wir natürlich sagen, ja, ist schon alles klar. Nicht? Die andere Perspektive hilft jetzt auch wieder, nämlich zu sagen, Grindy, wir sind schon fertig, toll. Aber bitteschön, wenn du fertig bist, dann würdest du doch 2 Zustände haben. Den Zustand AB und den Rest. Und der Rest sagt unter B, laufe ich auf das AB, nämlich ausgehend von BA, ausgehend von A und ausgehend von Doppel-A. Und Epsilon sagt, nee, unter B nicht, da bleibe ich in der Klasse. Und das B sagt, nee, und das Doppel-B sagt, nee. Ja, bitteschön, wenn ihr unterschiedlicher Auffassung seid, dann trenne ich euch. Und was bedeutet die Trennung? Die Trennung bedeutet erst einmal, was ist die Klassenzerlegung? Gegenwärtig? Naja, die Klassenzerlegung ist, eine Klasse ist AB und die zweite Klasse, das ist das Epsilon, das A, das B, Doppel-A, BA und BB, das ist die zweite Klasse. So, das ist gegenwärtig. Nächster Schritt. Da würden wir sagen, bitteschön, natürlich die Klassenzerlegung im Hinblick auf AB wird sich nicht ändern. Das ist die kleinstmögliche Klasse, die kann ich nicht weiter verfeinern, die bleibt so. Aber Epsilon sagt, unter dem kleinen b bleibe ich in der Klasse. A sagt, nö, ich gehe raus. B sagt, unter dem kleinen b bleibe ich in der Klasse. Doppel-A sagt, unter dem b gehe ich raus zum AB. BA sagt, unter dem kleinen b gehe ich zum AB. Doppel-B sagt, unter dem b bleibe ich, wo ich bin. So, was bedeutet das? Nächster Schritt. Naja, ich muss diese Klasse zerlegen. Die hat unterschiedliche Auffassung, was den B-Nachfolger anbelangt. Also was passieren wird, nichts anderes als AB und dann kommt das Epsilon, das B und das Doppel-B in eine Klasse. Und in die zweite Klasse kommt das A, das Doppel-A und das war's schon. Ne? Und das, was?
BA.
Mhm. So, jetzt halten wir das hier in dieser Tabelle nach. Nicht? Und da würden wir sagen, bitteschön, wir müssen jetzt diese beiden voneinander trennen, ja? Diese beiden Klassen. Und ich müsste dann zum Beispiel für das A eintragen, A mit Epsilon, A mit B, A mit Doppel-B. Also, A mit Epsilon, A mit... Moment. A, wo bist du? A. Ist überhaupt kein A. Doch, hier. A mit Epsilon, also müsste ich hier das notieren. Und dann müsste ich notieren, A mit B und A mit Doppel-B. Ne? A mit Epsilon, A mit B, A mit Doppel-B. A mit Epsilon, A mit B und A mit Doppel-B. An diesen Stellen müssten jetzt A mit Epsilon, A mit B, A mit Doppel-B. Ja? An diesen Stellen treten dann die Markierungen auf. Aber bitteschön, nicht vergessen, Doppel-A will auch getrennt werden. Von Epsilon, von B und von Doppel-B. Doppel-A von Epsilon, von B und hier, ne? Doppel-B. Und der letzte, der zu trennen ist, das ist das BA von dem Rest. Ja? Und dann müssen Sie mir glauben, das habe ich richtig eingetragen. So, und jetzt fängt das schon an, richtig dicke zu werden, was jetzt Inäquivalenzen anbelangt. Ja? Also vielleicht kriegen wir das doch nicht hin, dass wir den Automaten so klein machen. So, okay. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass ne, die Zustände A, Doppel-A, BA und die Zustände Epsilon, B, Doppel-B, die gehören in verschiedene Klassen. Das haben wir gelernt. Und wir haben natürlich gelernt, dass die Klasse von dem AB, das ist ein Einzelgänger der AB. Jetzt geht es nur noch darum, welche Teilklassen kommen hier auf und welche Teilklassen treten hier auf. Ja? Das Einzige, was noch interessant ist. Können wir einen DFA, deshalb greedy, ich versuche sofort einen DFA zu bauen. Ja? Aus diesen drei Zuständen. Können wir das? Wie würde dieser DFA aussehen? Aus diesen drei Klassen. Was wäre diese Klasse? Es ist nur ein momentaner Versuch. Wir sind greedy und versuchen sofort den Automaten zu bauen. Ja? Dann kriegen wir einen auf die Finger und dann würden wir gemäß dem auf die Finger gehauten unsere Zerlegung ändern. Das ist die Klasse von AB. Das hier ist die Klasse von Epsilon. Und das hier ist die Klasse von A. So, jetzt versuche ich aus diesen drei Kollegen einen Automaten zu bauen. So, wie schaut das aus? Dann habe ich das Epsilon, ich habe das AB, ist egal, wo du hinkommst, und dann habe ich das A. So, dann schauen wir mal, jetzt wird es spannend. Ja? Das Epsilon, das ist aber diese Klasse. Unter dem Buchstaben A sagt das Epsilon, ich will nach A. Oh. Unter A möchte das vielleicht so laufen, ja? Vielleicht, weil das haben wir nur jetzt uns angeschaut für das Epsilon. Epsilon unter A sagt, ich will zum klein a. Aber was sagt denn das B unter A? Ich will zu BA. Was ganz anderes. Nö, nicht was ganz anderes, auch in dieselbe Klasse. Und das Doppel-B unter A? Das sagt BA. Selbe Klasse. Ah, das passt. Kein Widerspruch. Und was passiert denn, wenn ich dieses Epsilon jetzt mir anschaue unter B? Das Epsilon unter B sagt klein b. Aha, könnte das so sein? Das Epsilon sagt unter dem Buchstaben b klein b. Das B unter dem Buchstaben B sagt Doppel-B, selbe Klasse. Das Doppel-B unter B sagt oh, Doppel-B, selbe Klasse. Das passt. Was passiert denn mit der Klasse von dem A? Die Klasse von dem A muss ich mir anschauen unter A. Was passiert unter A? Ui, da sagt das Klein-A, ich möchte zum Doppel-A. Das Doppel-A sagt, ich möchte da bleiben, wo ich bin. Und das B-A sagt O. Oh, dann bleibe ich doch, wo ich bin. Hier ist es sogar identische Nachfolgezustände. Ja? Jeweils der Zustand Doppel-A. Und was ist, wenn ich in dieser Klasse jetzt das B mir anschaue, im Buchstaben B, von A geht es in das AB. Ob das mal gut geht, das ist akzeptierender Zustand, ja, durch den Heiligenschein. Ob das mal gut geht, was passiert denn, wenn ich in Doppel-A bin und ein B lese? Oh, dasselbe. Was passiert denn, wenn ich in B-A bin und ein B lese? Oh, check. Alles paletti soweit. Jetzt muss ich mir das A-B anschauen und ja, aber da haben wir einen Einzelgänger. Der sagt, bitteschön, unter A-B, wenn ich in A lese, ach so, wir suchen nicht nach dem Teilwortproblem, sondern nach dem Suffixproblem. Genau, also muss ich jetzt noch eintragen, aber das ist unproblematisch. A, B, ich lese einen A, ich laufe nach B, A. B, A ist in der Klasse von A. Also das scheint so zu sein, als wenn ich einen A mir anschaue. Was heißt so zu sein? Das ist so, wenn ich in A, B bin und lese einen A, dann gehe ich in die Klasse von BA und die Klasse von BA ist die Klasse von A. Wenn ich jetzt in AB bin und lese ein B, dann laufe ich in die Klasse von dem Doppel-B und die Klasse von dem Doppel-B ist die Klasse von dem Epsilon. Da ist er, wir sind fertig. Drei Zustände. Ja, und voll mechanisiertes Verfahren, einfach schauen, immer greedy. Ich möchte sofort den finalen, den kleinsten Automaten bauen. Ja? Und dann kriege ich auf die Finger gehauen, dann trenne ich dementsprechend. Ja, nicht? Und dann wird auch hier festgestellt, da geht nichts mehr. so wie wir das gerade gesehen haben, weil wir sind imstande, tatsächlich den finalen Automaten ohne Widersprüche zu bauen. Es ist das M2 gleich 0, fertig. Wie sieht der Automat aus, der Äquivalenzklassenautomat? Ja, das sieht doch sehr identisch aus, nicht? Okay. Und das ist das Verfahren, nicht? Nicht weiter schwierig. Man muss halt die ganze Zeit in Erinnerung haben, wie sich denn die Inäquivalenzen fortpflanzen, nicht? Und die Inäquivalenzen fortpflanzen heißt, wenn ich gerade was inäquivalent nachgewiesen habe und irgendwas anderes führt auf dieses Inäquivalent, auf die beiden Inäquivalenten, dann kann ich auch die trennen. Bitte? Aha, wo ist der verdammte Startzustand? Ups, da ist der verdammte, Entschuldigung, da ist der hochehrenwerte Startzustand. Ja? Und der hochehrenwerte Startzustand an dieser Stelle ist natürlich die Klasse. Dankeschön. Ja? Gut, so. Also, was ist Sache? An sich haben wir die ganze Zeit, gehen wir davon aus, dass der Automat, den wir gerade gefunden haben, tatsächlich äquivalent ist zu dem, von dem wir ausgegangen sind. Ja? Aber das sieht alles vernünftig aus, was wir gemacht haben, und wir trennen nur dann, wenn wir dazu gezwungen werden zu trennen. Das darf an sich nicht weiter schief gehen, aber trotzdem wäre es vernünftig, wenn man uns das jetzt noch formal überlegt, dass wir wirklich alles in trockenen Tüchern haben. So, also, was ist die Situation? Situation wie üblich besteht aus einem DFA und dem Äquivalenzklassenautomaten A'. So, und zuerst mal will ich wissen, dass überhaupt dieser Äquivalenzklassenautomat wohl definiert ist. Das heißt, wenn ich zwei äquivalente Zustände habe, kann ich die wirklich zusammenwerfen? Passiert dann nichts Dolles? Oder könnte es nicht doch passieren, dass ihre Nachfolger inäquivalent sind? Dann kann ich da nicht wirklich mit den Klassen arbeiten. Aber das haben wir doch schon so oft jetzt uns überlegt. Bitteschön. Aber wir machen das jetzt an der Tafel nochmal mit einem kleinen Argument. Hieb und stichfest. Also, wir nehmen an, P und Q sind äquivalent. Das ist unsere Annahme. Aber der Gegner behauptet, nee, Delta PA und das Delta QA für irgendeinen Buchstaben A inäquivalent. So, was machen wir da? Der sagt einfach, nee, es sieht ja alles schön aus, was du machst, aber das ist richtig nichts anderes als einen Haufen Unsinn. So, was machen wir? Wir fragen den Gegner, bitteschön, sag uns doch den Zeugen. Der Gegner muss den Zeugen nennen, und zwar nennt er den Zeugen W. So, und dann fragen wir den Gegner, ob er mit dieser Interpretation des Zeugens übereinstimmt. Die Interpretation, die nämlich sagt, wenn ich in diesem Zustand Delta PA loslaufe mit diesem Zeugen, dann bist du zum Beispiel akzeptierend. Läufst du aber mit dem anderen Zustand, und das ist der Zustand Delta QA, los, dann, mein lieber Freund, bist du verwerfend. Bist du, Gegner, mit dieser Interpretation zufrieden? Man muss damit zufrieden sein, das ist die Definition eines Zeugens. Okay. Und dann fragen wir uns, was ist das denn? Das ist doch nichts anderes, als dass ein DFA in dem Zustand P beginnt, das A liest und dann das W. Und das ist akzeptiert. Okay. Und was ist das denn? Das ist doch nichts anderes, als wenn ein DFA in dem Q beginnt, das A liest und dann das W. Und das ist ein verwirrter Zustand. Oh. Widerspruch. Kann nicht sein. Ja? Widerspruch zur Ausgangsannahme, dass P und Q äquivalent sind. Das kann nicht passieren. Also, diese Eigenschaft besteht. Und damit natürlich der Grundansatz, den wir verfolgen. So, aber der Gegner lässt nicht locker. Du sagst im Wesentlichen, wenn du rechnest mit deinem, ne, hier, wir erinnern uns an den Strich, du sagst doch, wenn du rechnest in deinem Äquivalenzklassenautomaten, dem A', dass du, wenn ich in dem alten Automat von Q nach R laufe unter W, dass du in dem neuen Automaten von der Klasse von Q in die Klasse von R läufst. Das glaube ich nicht. Okay, dann machen wir das halt durch. So, was ich zeigen möchte, Delta, das ist die Behauptung. Das können Sie nicht lesen, ne? Können Sie das da hinten lesen, wenn das da... Nee. Okay, so. Also, was ist die Behauptung? Wenn ich im Zustand P bin und lese das W, dann möge bitte das R rauskommen. Wenn das der Fall ist und ich stattdessen im Äquivalenzklassenautomaten arbeite, nicht im Zustand bin von dem W, sondern in der Klasse und das W lese, bitteschön, dann kommst du in die Klasse von dem R. Und das, bitteschön, das wissen wir nicht, sondern das möchten wir jetzt zeigen. Ein und für alle Mal. Gegner sagt, glaube ich nicht, wir machen eine Induktion. Unsere vollständige Induktion sagt, vollständige Induktion nach was? Vollständige Induktion nach der Länge des nach der Länge von W. So, und da fangen wir mal mit der Basis an und das ist W, das leere Wort. So, und dann steht da Delta P Epsilon. Das ist was? Für jeden Automaten, wenn ich nichts lese und bin im Zustand, in dem Fall P, bleibst du, wo du bist. Für jeden Automaten. Auch für den gegnerischen Automaten. So, und was passiert denn? Hier muss ein Hütchen drauf gesetzt werden. Was passiert denn, wenn wir im Äquivalenzklassenautomaten sind? Zustand P und du liest nichts. Ja, für jeden Automaten bleiben wir dann tatsächlich in dem Zustand, in dem wir sitzen. Ja, was war denn zu zeigen? Genau das. Und das kriegt ein Checkmark. So, jetzt machen wir den Fall, dass wir uns anschauen. Delta, den Fall, dass wir das A, nee, ich muss das machen, ich muss es anders machen, dass wir das WA lesen und dann kommen wir zum R. So, und dann stelle ich für die, einfach mal, schau mir an, was denn der Automat macht. Naja, der läuft erst einmal von P aus. Liest das W und dann im letzten Schritt das A. Das macht er. Ne? Wir sagen, bitteschön Automat, wie verarbeitest du deine Eingabe? Och, was ich mache, ich lese zuerst den Präfix und dann kommt der letzte Buchstabe dran. Ich lese zuerst den Präfix und dann kommt der letzte Buchstabe dran. Okay, das ist, was du machst. Aha. So, dann sei das mal S. irgendein Zustand. S.
Aha.
Wie lang bist denn du? Ja, ich bin kürzer. Um einen Buchstaben kürzer. Ja, das ist, hier haben wir den Induktionsschritt. Wir haben angefangen mit einer Länge von W plus 1 und gehen jetzt auf Länge von W. Einen kürzer. Ich kann Induktion anwenden. Ich kann sagen, Induktionsvoraussetzung, Delta Hut PW ist gleich S, also ist Delta Strich von der Klasse von P, wenn ich das W lese, nichts anderes als die Klasse von S. Das ist so. Induktionsvoraussetzung. Weil der Kollege hat jetzt einen Buchstaben verloren, ist kürzer und ich kann meine Behauptung einsetzen. Und die Behauptung sagt, wenn der alte Automat von irgendeinem Zustand zu irgendeinem anderen gelaufen ist, der neue, der Äquivalenzklassenautomat, der läuft von der Klasse des Ersten zur Klasse des Zweiten. Von der Klasse des Ersten zur Klasse des Zweiten. Gut. Aha. Und was ist denn dann Delta Strich von der Klasse von P, wenn ich das WA lese? Ja, das ist doch nichts anderes, als dass du zuerst einmal, Hütchen draufsetzen, dass du zuerst einmal tatsächlich in der Klasse, kein Hütchen, du kriegst ein Hütchen aufgesetzt, weil du läufst jetzt von dem P über das Wort W und dann suchst du dir den Buchstaben A aus. Das ist, was der Äquivalenzklassenautomat macht. So, gut. Und wer bist du? Ja, das wissen wir ja. Ich bin die Klasse von S. Das haben wir gerade uns überlegt, weil wir haben Induktionsvoraussetzungen anwenden können. Okay, und wenn du die Klasse von S bist, dann steht da doch Delta Strich Klasse von S und A. Was ist denn das überhaupt? Ja, das haben wir doch definiert. Da haben wir gesagt, das ist die Klasse des Übergangs von S und A. Das ist Definition. Puh. Stelle. So, und was ist denn jetzt die Quintessenz? Wir haben auf dem ursprünglichen Automaten gesagt, bitteschön, von W nach A willst du gehen? Und dann haben wir gesagt, das führt dann darauf. Und das ist insbesondere dann Delta Hut. Von S und dem A gelesen, was immer da rauskommt. Und dann sagen wir, naja, dann gucken wir uns an, was denn der Äquivalenzklassenautomat sagt. Und der sagt, okay, das ist auch kein Hut, das ist ja nur ein Buchstabe. Der sagt, jo, das ist die Klasse von dem Delta SA. Und jetzt hat der Gegner rote Backen. Jetzt ist er tot, mausetot. Ich habe Ihnen das vorgemacht, weil eine Induktion mehr ist besser als eine Induktion weniger. Habe ich Ihnen durch diesen Beweis noch wirklich Intuition, zusätzliche Intuition vermitteln können? Nein. All das, was wir vorher bereits uns überlegt hatten, wir versuchen die unsere Philosophie, wir versuchen die ganze Zeit greedy, gierig, sofort aus der Zerlegung, die wir haben, einen Automaten zu bauen, wo das nicht klappt, zerlegen wir. Diese Intuition, die war so stark, dass das funktionieren muss, das wird zum Ziel führen. Wir haben an dieser Stelle dann alle möglichen letzten Zweifel ausgeräumt. Dankeschön.